Got an amazing business idea, but haven't locked in a domain name? Search Wix Domains and claim yours before someone else snags it. Your ideal.com, .net, .u is out there. Search Wix Domains and set your brand in motion.
Unterstützung für AfD-Verbotsverfahren. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will ein Verbot der AfD auf den Weg bringen. Ein solcher Antrag beim Verfassungsgericht habe Aussicht auf Erfolg, sagen jetzt mehrere Rechtsexperten. Schon seit längerer Zeit wird über ein Verbotsverfahren gegen die AfD diskutiert. Dazu gekommen ist es bislang noch nicht. Mehr als 100 Abgeordnete unterschiedlicher Parteien wollen das ändern und trommeln im Moment für eine Mehrheit im Bundestag. Unterstützung bekommen sie von Verfassungsrechtlern. In einem Schreiben an den Innen- und den Rechtsausschuss äußern sich insgesamt 17 Professorinnen und Professoren verschiedener Hochschulen. Darin schreiben sie, dass ein Verbotsverfahren, wie es von den 113 Bundestagsabgeordneten zuletzt beantragt wurde, Aussicht auf Erfolg hat. Eine, Zitat, völkisch-nationale Ideologie werde von den Breite der AfD getragen, heißt es in dem Papier. Die Unterzeichner sprechen von einer Abwertung bestimmter Personengruppen. Eine, Zitat, identitäre Volks- bzw. Gesellschaftskonstruktion zu Lasten individueller Menschenrechte, Zitat Ende, stehe in klarem Widerspruch zur Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes. Der AfD-Bundesvorstand grätze sich von dieser Ideologie und den Akteuren nicht ab. Die AfD duldet vielmehr verfassungsfeindliche Positionen in der Partei, lässt sie gewähren und macht sie sich so zu eigen. Ein wichtiger Teil der AfD-Strategie sei außerdem eine Delegitimierung politischer Akteure sowie demokratischer Prozesse, die über eine, Zitat, legitime Staatskritik weit hinausgehe. Eine solche strategische Delegitimierung gefährde die Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtung, heißt es in der Stellungnahme. Die Autoren verweisen auf Artikel 21 des Grundgesetzes, in dem es heißt, Parteien, die nicht nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen und den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Dies sehen die Rechtsexperten bei der AfD als erfüllt. Angehängt an das Schreiben ist eine Materialsammlung mit Social-Media-Beiträgen, Redeausschnitten und anderen öffentlichen Aussagen von AfD-Politikern, die verfassungsfeindliche Umtriebe der AfD belegen sollen. Ein Parteiverbot kann bei dem Bundesverfassungsgericht beantragt werden. Dieser Antrag kann vom Bundestag, dem Bundesrat oder der Bundesregierung kommen. Das Ziel der parteiübergreifenden Gruppe ist es, dass das Parlament einen entsprechenden Beschluss fasst. Mitte November wurde im Bundestag ein entsprechender Antrag dafür gestellt. Ob er Chancen auf eine Mehrheit hat, ist offen. Das Bundesverfassungsgericht soll den Antragstellenden zufolge feststellen, dass die AfD verfassungswidrig ist und deshalb verboten werden kann. Hilfsweise soll vom Gericht festgestellt werden, dass die AfD von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen wird. Uiuiuiui, jetzt wird's aber langsam ernst, oder? Wobei man sagen könnte, es wird erst ernst, wenn der Bundestag tatsächlich eine Mehrheit dafür findet und dieses Verfahren angestoßen wird. So langsam sollte man dann aber schon mal braunen Stuhl haben. Uiuiui. Es wäre sehr, sehr gut, wenn diese rassistisch fremdenfeindliche rechtsextreme Partei verboten würde. Das wäre richtig und wichtig. Erst ab 16 Jahren. Der australische Senat stimmt einer Altersgrenze für soziale Medien zu. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, okay, wenn das wirklich kommt, müssen wir darüber reden. Und es ist jetzt wohl gekommen. In Australien hat das Gesetz zum Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren die letzte Hürde genommen. Der Senat in Canberra stimmte mit deutlicher Mehrheit zu. Die Betreiber von sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder TikTok haben nun ein Jahr Zeit, die Beschränkungen für Australien umzusetzen. Die meisten Plattformen schreiben selbst ein Mindestalter von 13 Jahren vor. Australien ist weltweit das erste Land, das eine Altersgrenze gesetzlich einführt. Begründet wird dies mit dem Schutz von negativen Einflüssen auf die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern durch die übermäßige Nutzung solcher Plattformen. Kritiker warnen vor solcher Isolation übrigens. Kritiker hatten dagegen vor der Verabschiedung des Gesetzes vor einer gesellschaftlichen Isolation von Kindern und Jugendlichen gewarnt. Die Facebook-Mutter Meta und die Alpha-Tochter Google appellierten bis zuletzt an das australische Parlament, die Abstimmung zu verschieben. Sie hatten die Regierung aufgefordert, zunächst die Ergebnisse eines Pilotprojekts zur Altersüberprüfung abzuwarten, die Mitte 2025 erwartet werde. Nach der Verabschiedung des Gesetzesentwurfs müssen die Unternehmer jetzt angemessene Maßnahmen ergreifen, um Kinder und Teenager unter 16 Jahren an der Einrichtung eines Accounts zu hindern. Versäumen sie dies, drohen den Betreiber Geldbußen von bis zu 50 Millionen australische Dollar. Also knapp 31 Millionen Euro. Ausnahmen sind unter anderem für Online-Gaming-Plattformen und für Messenger-Dienste wie WhatsApp vorgesehen. Von dem Verbot ausgenommen werden zudem Videoplattformen wie YouTube, die Kinder unter 16 Jahren auch für schulische Zwecke nutzen. Es ist jetzt also wirklich so, dass das erste Land auf dieser Welt eine restriktivere soziale Mediengesetzgebung durchgewunken hat. Mit Jugendlichen unter 16 Jahren dürfen wir es nicht nutzen. Ich persönlich weiß noch nicht genau. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite freut mich das, weil ich selber weiß und ihr sicherlich auch, dass Social Media ein Krebsgeschwür der Gesellschaft ist. Es geht da nicht länger darum, besonders auf Social Media Plattformen, die einfach durch Verschwörungserzählungen auftreten, nicht dadurch informiert zu sein oder sich irgendwie zu vernetzen, sondern eigentlich nur noch darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Das hängt aber auch viel davon ab, wie diese Gesetzgebung umgesetzt wird. Die Plattformen haben jetzt ein Jahr Zeit, das Ganze zu machen. Und dann werden wir abwarten. Also wenn das in Australien gut funktioniert, sehe ich das auf jeden Fall als Pilotprojekt, um das vielleicht auf andere Nationen auch umzumünzen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das ist etwas, was jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, um darüber zu sprechen. Aber ich wollte euch auf dem Laufenden halten, um einfach zu sagen, guck mal, was in Australien ist, ne, was da gerade verabschiedet wurde. Das ist ein Artikel aus dem Deutschlandfunk. Bei YouTube tummeln sich Verschwörungsprediger. Dieser Artikel ist sehr, sehr wichtig, weil er das Problem, das auf YouTube stattfindet, von diesen ganzen Akteuren, die teilweise, und wir haben ja gestern davon gesprochen, auch bereitwillig dazu neigen, andere Positionen zu zensieren, wenn sie sich als kritische Stimmen dieser Person herausstellen. Das habe ich ja gestern schon gezeigt. Hier ist ein Artikel, der das ganze Problem mal zusammenfasst. Ein Medienjournalist informiert YouTube über einen Kanalbetreiber, der mit falschen Behauptungen große Reichweite erzielt. Statt des YouTubers wird der Kritiker sanktioniert. Ein Lehrstück. YouTube feiert im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag. Die Euphorie aus den Gründerjahren ist nicht verflogen. Auf der eigenen Seite heißt es immer noch, Zitat, wir glauben, dass jeder eine Stimme verdient und dass die Welt ein besserer Ort sein wird, wenn wir diesen Stimmen zuhören, sie teilen und eine Gemeinschaft durch unsere Geschichten bilden. Aber wer glaubt das heute noch? Die großen digitalen Plattformen sind Biotope für Hass und Hetze, Propaganda und Desinformation. Daran ändert sich auch der Digital Service Act, der DSA, nichts, der vor einem Jahr in Kraft getreten ist, um EU-weit dieses Biotop trockenzulegen. Schaut man in die Transparenzberichte, die YouTube seither veröffentlichen muss, dann ist die Plattform selbst ein großer Teil des Problems. Allein im ersten Quartal 2024 erreichte YouTube weltweit 46 Millionen Meldungen zu irreführender und hasserfüllten Inhalten. Im Zuge einer Recherche hat der Medienjournalist Mats Schönhauser, ehemals Bildblog, eine Vielzahl von Kanälen entdeckt, die politische Desinformationen betreiben, ohne dass die Plattform sie sanktioniert. Sein Fazit, zugleich Titel eines Videos auf dem Kanal Topf voll Gold: YouTube hat ein Problem. Wir kennen dieses Video. Im Mai 2024 veröffentlichte Schönauer ein Video, in dem es vordergründig um den YouTuber Alexander Raue und dessen Kanal, Zitat, Vermietertagebuch geht. Raue, ein ehemaliger SAP-Entwickler mit Wohnsitz in Costa Rica, gilt als einer der schärfsten rechten Meinungsmacher unter den deutschen Politik-YouTubern. Er hat den Kanal vor 5 Jahren als Immobilienexperte gestartet, daher der Name. Im Sommer 2022 sattelte er auf politische Themen um. Mit Erfolg. Heute hat Raue 350.000 Abonnenten. Er verdient, das sagt er ganz offen, mit seinem Kanal heute mehr als 500.000 Euro im Jahr. Das war zu Beginn anders. Seine ersten Videos über Handwerkerrechnungen, Zinsbindung und Hausfinanzierung waren mit 4- bis 5-stelligen Aufrufzahlen keine Hits. Eines seiner ersten Politikvideos im August 2022 setzte den Ton. Zitat: Wir haben die dümmste Regierung! Das Thumbnail-Design, ein grinsender Robert Habeck. Die Überschrift in Versalien, schwarz auf weiß. Dümmste in Rot unterlegt. Aufrufe über 100.000. Seitdem herrscht bei Raue der kontinuierliche Ausnahmezustand. Signalwörter wie zerstört, demütigt, zerlegt sind rot in den Vorschaubildchen unterlegt. Will man Raues Themen clustern, dann gibt es im Wesentlichen drei Narrative. Erstens, das Totalversagen der aktuellen Regierung, zweitens die drohende wirtschaftliche Apokalypse des Landes und die nahende Rettung durch die AfD. Super. Die Videos sind immer tendenziös, manche einfach falsch. Wenn Raue über Politik spricht, klingt das so. Zitat: Enteignung, so zerstört Habeck unser Land. Oder: Unglaublich, Baerbock will totale Diktatur. Oder: Jetzt ist Pistorius komplett irre. Oder: Muss Scholz dafür ins Gefängnis? Gerade für Habeck und Baerbock gibt es regelmäßig einen nächsten Super-GAU, einen neuen Tiefpunkt, eine volle Klatsche, ein neues Desaster. Einmal finanziert Baerbock angeblich einen Militärputsch, ein anderes Mal verhindert sie angeblich die Waffenruhe in Gaza. Ein Video trägt den Titel: Desaster, war Baerbock besoffen? 730.000 Aufrufe. Was mit dem YouTube-Algorithmus noch besser funktioniert als Politikerbeschimpfung, ist die Apokalypse. Raues mit 1,9 Millionen Aufrufen erfolgreichstes Video trägt den Titel: Enteignung beginnt. Auf dem Vorschaubildchen ist ein streng blickender Markus Söder zu sehen, daneben ein rot durchgestrichenes Haus. Unterzeile, Zitat: Skandal. Erstes Bundesland enteignet Immobilien. Raues These: Der Freistaat Bayern enteigne Hausbesitzer, um Flüchtlinge unterzubringen. Das ist zwar Nonsens, stört aber YouTube und seine Werbepartner nicht. Die Reichweite des Videos ist verlockend. Als die FAZ das Video anklickt, kommt ein Werbespot, in dem die Gründer von der PJM Investment Akademie, O-Ton, die Multimillionäre Kevin und Philipp mit Workshops werben für die beste aller Anlagenoptionen. Aktien oder Haus. So perfekt korrespondieren Verschwörungen aller Raue mit dem Algorithmus von YouTube. Auch das ist eine Erfolgsstrategie. Der Werbeumsatz von YouTube lag 2023 bei 31,5 Milliarden Euro. Andere Videos aus Raues Welt tragen Titel wie: Kein Strom im Winter. Du darfst nicht mehr alleine Auto fahren. Du darfst nicht mehr grillen und Rasen mähen. Offiziell: Deutschland am Ende. Achtung, Weltkrieg hat gerade begonnen. Gepostet am 14. April 2024. Der hat zum Glück nicht stattgefunden, weil Rettung in Form der AfD naht, der Raue mit etlichen Videos zum Sieg verhelfen will. Das klingt dann so: Die AfD gewinnt. AfD gewinnt. Altparteien kochen vor Wut. AfD doch nicht rechtsextrem. AfD-Verbot. Jetzt raste ich aus. So wird Höcke doch Ministerpräsident. Bei Raue verschwimmt der Unterschied zwischen Meinungsäußerung und falscher Tatsachenbehauptung. Das gilt für eine ganze Reihe von politischen YouTubern. Die Kanäle heißen: Aktien im Kopf, Politik im Kopf, Steuern im Kopf, Olli investiert. Olli investiert. Huch. Demokratisch denken oder Kettner Edelmetalle. Der Informationswissenschaftler Lukas Schneider hat sich im Auftrag der FAZ 20 der reichweitenstärksten politischen Neo-Meinungsmacher auf der Plattform angesehen. Nimmt man die Kanäle zusammen, kommt man auf weit über 4 Millionen Abonnenten und 2 Milliarden Aufrufe. Auffallend, wie viele dieser Politik-Influencer haben mit einem Beratungskanal wie Aktien, Steuern, Immobilien oder Edelmetallen angefangen und dann ganz plötzlich auf Politik umgeschwenkt. Seitdem wirken diese Kanäle in ihrer Themensetzung, Tonalität und dem Design ihrer Vorschaubildchen wie synchronisiert. Wer gedacht hat, dass das Internet eine Vielfalt an Stimmen hervorbrächte, sieht sich auf Plattformen wie YouTube einer Homogenität der politischen Meinungsmacher ausgesetzt. Das Narrativ ist wie festgezimmert. Die Ampel führt uns in den Untergang, vor dem uns nur die AfD bewahren kann. Eine andere Lesart von politischer Wirklichkeit kommt auf diesen Kanälen nicht vor. Tobias Schmidt, Direktor der Landesmedienanstalt NRW, einer der Vorkämpfer gegen Desinformation hierzulande, nennt das Coordinated Inauthentic Behavior, kurz CIB, und meint: Mittels Manipulation von Reichweite wird eine Mehrheitsmeinung suggeriert, die es so gar nicht gibt. Ich möchte nochmal auf einen besonderen Punkt hinweisen: Beratungskanäle für Aktien, Steuern, Immobilien oder Edelmetalle sind jetzt in diesen Richtungen umgeschwenkt. Und der Grund, warum sie umgeschwenkt sind, ist genau der Inhalt der vorherigen Videos. Es geht ums Geld. Und es geht ums Geld verdienen. Und womit man auf YouTube am meisten Geld verdient, ist mit diesen reißerischen Bildüberschriften, Fehlinformationen und dem Einfangen, dem Bauernfangen von Trotteln. Trottel, die diese Video anklicken und darunter dann einen Kommentar schreiben, in dem sie sagen, wie sehr sie Ausländer hassen. Oder wie sehr sie die Grünen hassen. Oder wie sehr sie Deutschland hassen. Oder wie sehr sie irgendwelche Menschen in Deutschland hassen. Das ist immer und immer und immer wieder das gleiche, die gleiche Motivation. Der Grund, warum die das machen, ist nicht, weil die Journalisten sind. Genauso wie Olli investiert kein Journalist ist. Das sind, weil die monetäre Wirklichkeit gefallen sind, in der sie herausgefunden haben, holy moly, damit verdiene ich ja richtig Geld. Die machen das nicht aus Überzeugung, sie machen das, weil das der Weg des geringsten Widerstands zu einem erheblichen finanziellen Ertrag ist. Die haben keine Qualifikation, keine Eignung, die sind nicht irgendwie herausragend besonders, sondern das sind einfach Leute und das ist alle von denen haben das gleiche Modell. Die loggen sich ein und lesen eine Bild-Zeitungsüberschrift. Und dann sagen sie, was in der Bild-Zeitung steht. Oder in der Bild. Wir nennen den Scheiß jetzt nicht mal Zeitung. Und dann loggen die sich bei News ein und gucken, was Reichelt schreibt. Und dann lesen die vor, was der sagt. Und das machen die dann 8 Minuten oder 10 Minuten. Und dann haben die haufenweise Volltrottel in ihren Kommentarspalten, die sagen ganz genau. Und alle diese Kanäle, und ich wiederhole das nochmal, Aktien im Kopf, Politik im Kopf, Steuern im Kopf, Olli investiert, demokratisches Denken oder Kettner Edelmetalle sowie wie Vermietertagebuch basieren auf demselben Modell. Das sind keine vertrauenswürdigen Informationen, sondern das sind reißerische Titel, hetzerische Informationen, die dazu dienen, Leute an der Nase rumzuführen und aufzubringen, weil sich das auf YouTube nun mal gut anklickt. Die Inhalte spielen dann einfach keine Rolle. Das ist übrigens der Grund, warum dieser Kanal, also jetzt nicht nur der Livestream, den wir hier haben, mit den Informationen, die wir live aufnehmen, sondern auch Meinungsmache, so verflucht wichtig ist. Denn das sind vertrauenswürdige Quellen. Nachrichten, denen man in der Diversität, in der sie nicht nur von einer oder von zwei Händen kommen, halt einfach mal zuhören kann. Wenn man selber nicht die Zeit hat, um sich durch FAZ, Süddeutsche, Zeit, Tagesschau, Deutschlandfunk, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Handelsblatt oder ähnliches durchzuklicken. Ich mache das. Ich mache das den ganzen Tag. Und ich gebe meinen Senf sicherlich hinzu und eine Meinung ab. Aber ganz besonders lese ich die Artikel erstmal nur vor. Und mit den Informationen, die in diesen Artikeln stehen, kann man sich eine Meinung bilden. So funktioniert Meinungsmache. Meinungen, die sich bilden aus Informationen, die eine grundlegende solide sind. Aber nicht über diese Kanäle. Diese Kanäle sind der Feind. Und diese Kanäle sind so sehr der Feind, dass die mich auch schon dass die schon ein bisschen keinen Bock auf die Scheiße haben, die ich hier mache. Aber diese Scheiße werde ich trotzdem machen. Denn es ist wichtig, sich gegen sowas zu stellen. Es ist wichtig, gegen diese Desinformationskanäle zu stellen. Und ich habe das nochmal das Video wird dazu auch bald auf YouTube kommen, auf dem Hauptkanal. Da gibt es Bestrebungen, die einfach offensichtlich dazu abzielen, das hier schwerer zu machen. Mit Urheberrechtsansprüchen zum Beispiel, die glücklicherweise, und das ist wirklich ein Münzwurf, von YouTube abgelehnt wurden. Da geht man so weit, einfach wilde Sachen zu behaupten. Wie beispielsweise Olli investiert, dieser Verschwörungstheoretiker. In dem Fall hat man ja dann doch nicht so viel Angst vor der Cancel Culture. In dem Fall hat man ja dann doch keine Angst vor der Meinungsunterdrückung. Oder in dem Fall sieht man sich ja dann doch ein bisschen bei der Zensur zu Hause. In dem Artikel heißt es weiter. Genau da setzt Lukas Schneider mit seiner Recherche an. Sehen die Kanäle nur zufällig so aus? Oder gibt es oft Hinweise auf ein Netzwerk? Eine orchestrierte Einflussnahme von außen? Für diesen Zweck hat er die Daten von über 10.000 Videos, mehr als 400.000 Kommentaren und knapp 4 Millionen Kommentaren auf 20 Kanälen untersucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass 78 der 100 aktivsten Kommentatoren in der Stichprobe ein auffällig gleiches verteiltes, koordiniertes Kommentarverhalten auf den untersuchten Kanälen zeigen. Zitat: Ein Indiz dafür, dass bestimmte Videos und Kanäle im YouTube-Algorithmus relevanter erscheinen lassen. Format und Verteilung der Kommentare legen Trollfabriken, Bots oder gekaufte Kommentare nahe, so Schneider. Und, Zitat, das täuscht nicht nur den Algorithmus, der viel kommentierte Videos besser rankt als andere, es täuscht auch die Nutzer der Plattform, denen suggeriert wird, dass viele Menschen diese Narrative teilen und unterstützen. 78 der 100 aktivsten Kommentatoren werden als Grundlage für Trollfabriken, Bots oder gekaufte Kommentare genommen in den Videos. 78 der 100 Be- aktivsten Kommentatoren. Es ist Wahnsinn. In den USA ist der Fall von TNet Media bekannt geworden. Hinter der in der Wahrheit Mitarbeiter von Russia Today steckten, die mit Millionenbudgets reichweitenstarke Influencer anwarben, die vor der US-Wahl ihre Kanäle mit russischer Propaganda und Desinformation fluten wollten. Es wäre naiv zu glauben, dass so etwas könne in Deutschland nicht passieren. Da passt es ins Bild, dass Wolfgang Holzhauer, a.k.a. Hey Wolfi, kürzlich nachweisen konnte, dass über 12% oder über 40.000 Abonnenten und damit mehr als üblich beim Vermietertagebuch russische und englische Sprachvoreinstellungen haben. Bisher sind das nur Indizien. Fakt ist, auf YouTube ist in Deutschland eine mediale Gegenöffentlichkeit mit einem Millionenpublikum entstanden, die sich für journalistische Standards nicht interessieren und befördern durch den Algorithmus mit Desinformation und Propaganda wachsende Reichweite und Profite erzielen. Versuche man mit den Meinungsmachern ins Gespräch zu kommen, wird schnell klar, dass sie ihr Verhalten als alles andere als inauthentic, also unglaubwürdig empfinden. Auch Alexander Raue vom Vermietertagebuch gibt der FAZ überraschende Antworten, obwohl er mit öffentlichen Medien normalerweise nicht spricht. Er könne komplett frei berichten, schreibt er. Es gebe keine Brandmauern und keine Tabus. Ich bin deutlich unabhängiger als alle Journalisten bei den öffentlichen Medien und genau deswegen ist der Kanal so erfolgreich. Raue spricht von Zensur durch Politik und Medienhäuser und davon, dass er sich im Gegensatz zu den öffentlichen Medien nicht mit Geld schmieren lässt. Sicher nicht. Nein, gar nicht. Er meint die GEZ-Zwangsgebühren. Genau. Deutlich konzilianter im Ton gibt sich Kolja Barkun von Aktien im Kopf. Mit 577.000 Abonnenten noch erfolgreicher als Julian Reichelt mit seinem YouTube-Kanal Achtung Reichelt. Auch Barkun sitzt im Ausland auf Mallorca. Auch er ist nach eigener Auskunft finanziell unabhängig. Auch seine tägliche Weltsicht ist einseitig. Scholz nicht tragbar, Klatsche für Baerbock, AfD gewinnt. So die Titel seiner Videos. Ihn sorge die politische Situation in und rund um Deutschland als Unternehmer, weswegen ich es wichtig finde, meine politische Meinung offen zu kommunizieren, sagt Barkun. Als Beispiel nennt er die Eröffnung eines Firmendepots bei einer Online-Bank, die heute wegen unzähliger Dokumente 7 Wochen dauern könne statt 7 Tage. Hä? Wie noch vor 10 Jahren. Zitat, diese Missstände zu kommunizieren halte ich für sehr wichtig, sagt Barkun. Er kenne etliche der anderen Kanalbetreiber, die mit einigen von ihnen arbeite er zusammen, etwa mit dem Regensburger Steuerberater Roland Ilias von Steuern im Kopf. Aber es gebe, Zitat, keine Interessengruppen, die Einfluss auf meine Inhalte nehmen. Die gebe ich zu 100% selbst vor. Auf seine Unabhängigkeit legte auch Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle 381.000 Abonnenten großen Wert. Laut seiner Webseite zählt das familiengeführte Handelshaus Kettner Edelmetalle zu den Pionieren des Onlinehandels mit Gold und Silber. Auf YouTube bricht sich auch hier die Apokalypse in Bahn, wie man sie von Raue kennt. Die Videos tragen Titel wie Immobilienenteignung, Weltsystemcrash ist da, nächster Supergebau. Gemeint ist na klar Annalena Baerbock. Auf FAZ-Anfrage erteilt der medienschaffende Dominik Kettner Nachhilfeunterricht in puncto seriöser Journalismus. Er verweist auf ein 4-köpfiges Redaktionsteam für den eigenen YouTube-Kanal. 4 Leute müssen dabei News, Bild reinklicken und die Scheiße lesen oder was? 4 Leute? Genau. Und 2 schneiden das dann, oder was? Zitat, als erfahrener Journalist wissen Sie sicher, wie entscheidend gründliche Recherche für die Qualität der Berichterstattung ist. Alter, dass diese ganzen Clowns sich alle Journalisten nennen, ne? Ist halt scheiße, wenn das kein geschützter Beruf ist. Dann können diese ganzen Clowns sich alle Journalisten nennen. Ja, genau. Die Frage nach seinen publizistischen Kriterien als Goldhändler findet Kettner kurios. Es wäre ja noch immer schöner, wenn man sich am Diskurs nur beteiligen dürfte, wenn man von wem eigentlich eine journalistische Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen kann. Ja, Free Solo Journalismus, ne? Genau. Bezogen auf die von Lukas Schneider untersuchten Kanäle, schreibt Kettner, er halte es für übertrieben, uns eine enorme publizistische Macht zu attestieren. Die Verpflichtung zur Wahrheit könne sich nur auf wahre oder falsche Tatsachenbehauptung beziehen, so Kettner. Allein Letzteres sei justiziabel. Selbstverständlich würden Fehler umgehend korrigiert. Ja, ja, genau. So selbstverständlich ist das gar nicht. Zumindest nicht bei Alexander Raue, der im Groß der begutachteten Kanäle noch einmal eine Sonderrolle einnimmt. Tatsächlich gibt es auf Raues Kanal unter 1600 Videos 2 Korrekturvideos, eines davon zu seiner These, wonach der Anschlag auf das World Trade Center vom 9. September 2001 niemals stattgefunden habe. Das ist kein Joke. Der Typ hat ein Video hochgeladen mit dem Titel offiziell 9/11-Anschlag ist gelogen. So ein Journalist ist das. In seiner Korrektur erklärt er, er sei auf ein geschickt verkürztes Video von Donald Trump reingefallen. Tatsächlich ist auch nach Ansicht des gekürzten Trump-Videos offensichtlich, dass 9/11 kein Fake ist. Raue musste reagieren, er suggeriert, er habe das Video von der Plattform genommen. Tenor seiner Follower in den Kommentaren der Gegendarstellung: Wer macht denn keine Fehler? Ob YouTube Alexander Rau und Co. als Problem erkannt hat, darf man nach der Erfahrung des Medienkritikers Schönauer mit der Plattform bezweifeln. Schönauer berichtet im Zuge seiner Recherchen über ein Raue-Video mit dem Titel Demo gegen Rechts waren Schauspieler vom Januar 2024, das ein Nutzer als Fehlinformation gemeldet hatte. Raue behauptet darin, dass Hunderttausende, die im Herbst 2023 bei den Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen sind, in Wahrheit größtenteils von der Regierung bezahlte Schauspieler waren. Als Beleg nutzt er eine Stellenanzeige als Demo-Teilnehmer für Statisten beim Film. Das ist grotesker Unfug. Die Anzeige stammt aus dem Jahr 2022 und hatte keinen Bezug dazu. Als die FAZ Anfang Oktober mit Raue korrespondierte, erklärte er noch vollmundig: Im Gegensatz zu den Politikern berichte ich immer die Wahrheit. Würden ihm Fehler unterlaufen, würde er diese Videos sofort löschen und ein neues Video mit einer Gegendarstellung machen. Sowas würde er sich auch von Politikern wünschen. Tatsächlich hat er das Schauspielervideo nie korrigiert. Auf Nachfrage, warum er das Video nicht herunternehme, kommt keine Antwort mehr. Und auch YouTube selbst hat keinerlei Probleme damit. Die Plattform teilt Raue-Kritiker Mats Schönhauser mit, dass das Video nach einer automatischen Überprüfung nicht gegen die Community-Richtlinien verstoße und deshalb weiter online bleibe. Aber erst jetzt wird es wirklich interessant. Kurz darauf wurde nämlich Schönhauers Enthüllungsvideo, in dem er den Umgang mit der Plattform mit Raue kritisiert, im Zuge einer automatischen Überprüfung entmonetarisiert. Begründung? Es verstoße gegen die Richtlinien für werbefreundlichen Inhalte. YouTube schalte keine Werbung mehr. Schönauer verdiene kein Geld mehr damit. Schönauer verlangt eine manuelle Überprüfung des Videos durch einen Mitarbeiter, welche zum selben Ergebnis kommt. Als letzte Option wandte sich Schönauer an die Pressestelle, die erklärte, dass die Plattform Fehlinformationen nicht zulasse, wenn sie real schädliche Folgen haben könne und demokratische Prozesse behindere. Ach so! Eine Märchenerzählung, wie die über angeblich von der Regierung bezahlte Schauspieler auf Großdemos, wertet YouTube offenbar nicht als Schaden für den demokratischen Prozess. Denn das über 220.000 Mal aufgerufene Video steht bis heute im Netz. Und Raue verdient damit Geld. Inzwischen darf das auch Schönauer wieder mit seinem inkriminierten Video. Die FAZ informierte Landesmediendirektor Tobias Schmidt, der in Deutschland die Arbeit der Nationalen Aufsichtsbehörde für den DSA, die Bundesnetzagentur, im Kampf gegen Desinformation koordinieren soll, über den Umgang YouTubes mit Raue. Schmidt spricht von einem, Zitat, eindeutigem Beispiel für eine offensichtliche Lüge. Hier versagt offenbar die Content-Moderation von YouTube. Grundsätzlich könne man YouTube zwingen, Inhalte offline zu nehmen. Da Raue aber aus dem Ausland sendet, fehlen die juristischen Grundlagen, das durchzusetzen. Das sei widersinnig und da muss der Gesetzgeber schnellstmöglich nachbessern. Auf der Seite der Bundesnetzagentur, die das Digitalgesetz der EU hierzulande umsetzen soll, findet man indes zwar Meldeformulare gegen Telefonwerbung, wenn die Post nicht pünktlich kommt oder der Internetanbieter Probleme macht. Ein Meldeformular in Sachen Desinformation gibt es allerdings nicht. Dafür hat die Bundesnetzagentur Anfang Oktober 2024 die Meldestelle Respect der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg zu einem ersten vertrauenswürdigen Hinweisgeber, einem sogenannten Trusted Flagger, benannt. Tobias Schmidt hält den Digital Service Act für einen Meilenstein, da Hassbotschaften auch dann verfolgt werden können, Zitat, wenn der Anbieter zwar einen Sitz im Ausland hat, das Angebot aber auf den deutschen Markt ausgerichtet ist. Bei der Bekämpfung von Desinformation gilt das nicht im gleichen Maß. Auch deshalb können die Landesmedienanstalten wenig ausrichten. Deren rechtliche Grundlage, § 19 des Medienstaatsvertrages, die Einhaltung journalistischer Sorgfaltspflichten vorschreibt, die nur für in Deutschland zugelassene Anbieter gilt. Raues Desinformationsangebot vom Mietertagebuch auch Costa Rica. O-Ton Raue, hier hat Pura Vida immer Vorrang, hier lässt man sich nicht stressen, fällt nicht darunter. Über diesen exemplarischen Fall wollte die FAZ mit YouTube reden und schickte die Pressesprecher für Deutschland einen Fragenkatalog. Warum ist raues Schauspielervideo noch auf der Plattform? Wie ist es zu erklären, dass YouTube Desinformationen auf der Plattform nicht sanktioniert, die Aufklärung über Desinformation aber schon? Wie muss man sich in den Kampf von YouTube gegen Desinformation vorstellen, wenn das Abschalten von Videos mit großer Reichweite und einem hohen Werbeaufkommen gleichzeitig den eigenen Geschäftsinteressen schadet? Kennt YouTube die demokratiegefährdende Gegenöffentlichkeit auf seiner Plattform? Die Antwort ist ernüchternd. Die Probleme mit der Monetarisierung von Schönauers Video wurden mit dem Creator direkt behoben. Hieß es, als die FAZ monierte, dass YouTube offenbar kein Interesse an der Aufklärung habe, kam Tage später der Hinweis, dass man noch mal etwas nachreichen könne. Über eine Woche und mehrere Fristverlängerungen später, wir arbeiten nicht übers Wochenende, kam als Antwort ein Chatbot, der aus der Community-Richtlinie zitiert. Wieder wurde keine der spezifischen Fragen beantwortet und doch enthielten die Mail eine Neuigkeit zu zwei Kanälen, die wir ebenfalls als problematisch gemeldet hatten. YouTube erklärte, man habe Politik Plus von der Plattform genommen und Andi wacht auf aus dem YouTube-Partnerprogramm gestrichen, sprich entmonetarisiert. Beide wegen irreführender Praktiken, genauer wird es nicht erklärt. 5 Tage später startet Politik Plus, diesmal ohne Leerzeichen, seine irreführenden Sendebetrieb. Zum beanstandeten Video vom Vermietertagebuch kein Wort. Am Ende entschuldigt sich der Pressesprecher für die entstandene Verwirrung. Es sei eine riesige Datenmenge gewesen, die man zu bearbeiten hatte. Das klingt nicht wirklich vertrauenserweckend, wenn man weiß, dass bei YouTube jede Minute 500 Stunden Videos hochgeladen werden. Die Plattform bleibt eine Antwort schuldig. Wie sie angesichts der schieren Masse einen effektiven Kampf gegen Desinformation sicherstellt, wenn sie es denn will. Man könne auch sagen, YouTube hat ein Riesenproblem. Diese Kanäle sind tatsächlich ein Riesenproblem. Und dass die das, was sie sagen, ist ja jetzt eine Sache. Aber dass die das voll monetarisiert tun, das ist das Problem. Wenn YouTube diese Desinformationskanäle entmonetarisieren würde, dann würden die aber auch ganz schnell anderen Content machen. Ganz, ganz, ganz schnell. Weil der Anreiz dazu nicht der Inhalt ist, sondern mit dem Inhalt Geld zu machen. Der Weg des geringsten Widerstands. Diese Kanäle, und ich lese hier nochmal ein paar vor. Aktien im Kopf, Politik im Kopf, Steuern mit Kopf, Olli investiert, demokratisches Denken, Kettner Edelmetalle oder Vermietertagebuch. Sind Desinformationskanäle. Und die sind das, weil sie damit besonders viel Geld verdienen. Das hat nichts mit Nachrichten zu tun oder Informationen oder geprüften, kredibilen, unabhängigen Journalismus. Ich hoffe, da passiert was. Und bis da was passiert und auch darüber hinaus, abonniert bitte Meinungsmache, den YouTube-Kanal Die Meinungsmache, weil da kämpfen wir aktiv dagegen an. Aktiv. Viele Geflüchtete kehren zurück in den Süden des Libanons. Nach Beginn der Waffenruhe im Libanon machen sich viele Geflüchtete auf den Weg in den Süden des Landes. Sie wollen sehen, was nach einem Jahr Krieg von ihren Häusern geblieben ist. Ob die Armee den Waffenstillstand absichern kann, bleibt unklar. Das Ergebnis dieser Waffenruhe, das ist kein Waffenstillstand, sondern das ist eine Waffenruhe, die erstmal für 60 Tage gilt. Die Bedingungen dazu sind, dass sich die israelische Armee innerhalb der nächsten Tage zurückziehen wird, langsam hinter eine bestimmte Grenze, und dass die Truppen der Hezbollah oder von Libanon sich nicht über einen gewissen Grat, ich glaube, da ist irgendein Fluss oder so, den ich gerade nicht benennen kann, ich weiß es nicht. Der Grund, warum ich nicht so exzessiv über dieses Thema berichte, ist, weil ich selber noch nicht daran glaube, dass diese Waffenruhe stattfindet. Ich würde das gerne umfangreicher besprechen, sobald wir sicher sind, dass das schon ein paar Tage läuft, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn die Situation im Nahen Osten ist da immer noch sehr, sehr angespannt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das erstmal eine Information, die so ist. Weitere Details kommen dann im Verlauf der späterer Zeiten. Also wir warten da erstmal ab und gucken mal, wie sich das weiterentwickelt, und dann reden wir da können wir da ein bisschen konzentrierter drüber sprechen. Urteil zur Strompreisbremse. Gewinne der Stromerzeuger dürften abgeschöpft werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde von 2 Ökostromerzeugern abgewiesen. Diese hatten sich dagegen gewehrt, dass ihre Gewinne abgeschöpft wurden, um die Strompreisbremse zu finanzieren. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 waren die Strompreise stark gestiegen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des Ersten Senats, Stefan Habart, schilderte zu Beginn der Urteilsverkündung noch einmal die damalige Situation. Habart betonte, wie stark damals die Strompreise angestiegen waren, denn diese waren an der massiven gestiegenen Gaspreise gekoppelt. Zitat: Diese führten bei den Betreibern von Stromerzeugungsanlagen mit geringen Brennstoffkosten, zu denen insbesondere die erneuerbaren Energienanlagen gehörten, zu außerordentlich hohen Gewinnen. Gleichzeitig führten die massiv gestiegenen Strompreise auf Seiten der Verbraucher zu einem unerwarteten Kostenschock für Unternehmen und private Haushalte. Um diesen Kostenschock entgegenzuwirken, wollte die Bundesregierung die Verbraucher mit den Strompreisbremsen entlasten oder mit der Strompreisbremse. Finanziert wurde die unter anderem von den Ökostromerzeugern. Sie profitierten von hohem Strompreis, hatten aber keine Mehrausgaben. Denn die Kosten für die Energieproduktion durch Sonne, Wind und Biomasse blieben im Krieg gleich. Das Bundesverfassungsgericht sagt nun, diese Situation nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei ein ganz besonderer gewesen. Auf der einen Seite hätten die Ökostromerzeuger von den hohen Preisen außerordentlich profitiert, auf der anderen Seite seien die Verbraucher außerordentlich belastet worden. Die Strompreisbremse sollte dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Zitat: Die im Strompreisbremsengesetz vorgesehene Abschöpfung von Überschusserlösen dient dem legitimen Ziel, einen Ausgleich zwischen denjenigen Betreibern von Stromerzeugungsanlagen, die durch den kriegsbedingten Verwerfungen auf dem Energiemarkt außerordentlich begünstigt wurden, und den wegen desselben Ereignisses außerordentlich belasteten Stromverbrauchern dadurch herzustellen, dass die über die Investitionserwartungen vor dem Ukraine-Krieg hinausgehenden Erlöse zur Entlastung der Verbraucher verwendet werden, so Habart. In dieser Ausnahmesituation sei die Gewinnabschöpfung und die Umverteilung zwischen Unternehmen und Verbrauchern in Ordnung gewesen, so Karlsruhe. Die Abschöpfung der Überschusserlöse sei angesichts der besonderen Ausnahmesituation, auf die mit der Strompreisbremse reagiert werden sollte, angemessen. Denn Strom sei ein zur Deckung existenzieller Bedarf unverzichtbaren Gebrauchsgutes. Die klagenden Ökostromerzeuger hatten in der Verhandlung argumentiert, die Strompreisbremse hätte von der Allgemeinheit bezahlt werden müssen, und zwar mit Steuermitteln. Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Argumentation nicht gefolgt. Der Gesetzgeber habe die Freiheit gehabt, die Strompreisbremse nicht über eine Steuer zu finanzieren. Es sei legitim gewesen, das Geld direkt zwischen Privaten, also zwischen Stromerzeugern und Verbrauchern, umzuverteilen, ohne dass der Bund selbst zwischengeschaltet ist. Die Abschöpfung der hohen Gewinne durch eine Umverteilung zwischen Unternehmen und Verbrauchern sei in Ordnung gewesen. Das ist ein sehr interessantes und wichtiges Urteil, das direkt aus Karlsruhe kommt. Und in diesem Fall finde ich es besonders interessant, weil das eventuell als Grundlage genommen werden könnte, um allgemein mal über eine gewisse Übergewinnsteuer von außerordentlichen Sachverhalten nachzudenken. Das heißt, man sagt einfach grundsätzlich, wenn wir Unternehmen haben, die aufgrund von Ereignissen, internationalen Ereignissen, die unglaubliche Gewinne in ihre Kassen spülen, sich daran bereichern, dann könnten wir diese Übergewinne nutzen, um diesen Ausgleich herzustellen, wenn Mehrkosten entstehen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Besonders mit Blick auf Übergewinne der Rüstungsindustrie im Zusammenhang mit Kriegsgeschehen. Aber da möchte ich ganz vorsichtig sein. Ich sehe das einfach nur als Möglichkeit. Nicht, dass das tatsächlich passiert, nur einfach, weil das interessant ist, diese Präzedenz oder diese Möglichkeit von Karlsruhe mal überhaupt niedergeschrieben zu bekommen. Ne? Also schon crazy. Schon crazy. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Der Faktenfinder. Es ist mal wieder Zeit für den Tagesschau-Faktenfinder und es ist traurig, dass wir es brauchen, aber wir brauchen es aufgrund der Desinformation von, Unionspolitikern, hauptsächlich Unionspolitikern, FDP-Politikern, konservativen Menschen, die auf solche Schlagzeilen reinfallen aus Springer und Social Media. Berufstätige haben mehr Geld als Bürgergeldempfänger. Immer wieder behaupten Politiker, dass Bürgergeldempfänger ein höheres Einkommen hätten als Erwerbsarbeiter. Doch das ist falsch. Arbeit lohnt sich immer, wenn Berufstätige ergänzende Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Seit Einführung des Bürgergelds und der Erhöhung der Regelsätze behaupten Politiker immer wieder, dass Bürgergeldempfangene mehr Geld zur Verfügung hätten als geringverdienende Erwerbsarbeitende. Die Diskussion um die Höhe der Bürgergeldbezüge ist nicht neu, nimmt mit Blick auf die vorgezogenen Bundestagswahlen derzeit jedoch wieder Fahrt auf. Zuletzt hat CSU-Chef Markus Söder in der Karin Mioska-Sendung gesagt, Zitat, jemand mit zwei Kindern bekommt mit Bürgergeld am Ende mehr brutto durchschnittlich als ein Bürokaufmann, Busfahrer, Arzthelfer oder Bäcker. Zitat Ende. Auf Nachfrage des Faktenfinders schreibt die CSU, Zitat, das Bürgergeld ist zu hoch, zu teuer und führt zu Fehlentwicklungen. Das Lohnabstandsangebot wird vielfach nicht eingehalten. Es sind Konstellationen möglich, die Arbeit unrentabel machen. Auch die FDP betont immer wieder, dass das Bürgergeld falsche Anreize setze. Wer einer Arbeit nachgehe, müsse am Ende auch mehr Geld in der Tasche haben, heißt es von den unterschiedlichen Seiten. Doch haben Bürgergeldempfänger tatsächlich mehr Geld in der Tasche als Erwerbsarbeitende? Das ist schlicht falsch, sagt Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomie und Befragungen. Eine Studie des IFO-Instituts aus diesem Jahr kommt zu dem Schluss, Zitat, Arbeit führt in Deutschland immer zu höheren Einkommen als Nichtstun. Ab wann die Differenz zwischen Bürgergeld und Erwerbseinkommen als unrentabel empfunden wird, ist subjektiv. In der IFO-Studie heißt es dazu, dass, Zitat, trotz der deutlichen Anhebung der Regelsätze im Bürgergeld weiterhin ein spürbarer Lohnabstand besteht. Allerdings gäbe es, Zitat, teilweise äußerst geringe Anreize zur Ausweitung bestehender Erwerbstätigkeit. Auch Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Instituts, des WSI, oder des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, das IFW Kiel, kommen zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Zitat, das System ist so ausgestaltet, dass derjenige, der arbeitet, über ein höheres Einkommen verfügt, sagt auch Jens Beusen-Hogrefe, stellvertretender Leiter der Konjunkturabteilung des IFW Kiel, gegenüber dem ARD-Faktenfinder. Maßnahmen wie Freibeträge bei der Anrechnung auf Einkommen oder aufstockende Leistungen würden in aller Regel dafür sorgen. Wenn die Erwerbsarbeit schlecht bezahlt sei, habe man Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen, sogenannte Transferleistungen, wie etwa Wohngeld, Kinderzuschlag, erläuterte Helene Steinhaus, Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins, sanktionsfrei gegenüber dem ARD-Faktenfinder. Deshalb sind derartige Behauptungen, Zitat, falsch und unterkomplex, Zitat Ende. Das wüssten die Politiker Steinhaus zufolge auch und verbreiten sie dennoch absichtlich. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder vergleicht in seiner Aussage eine berufstätige Person mit zwei Kindern mit einer bürgergeldbeziehenden Familie mit zwei Kindern. Nicht klar wird, ob bei seinem Beispiel eine Person mit zwei Kindern alleinerziehend im Haushalt lebt, ob es sich um ein Paar mit zwei Kindern handelt, von denen eine Person arbeitete. Um die Familien miteinander vergleichen zu können, ist jedoch nur das zweite Szenario sinnvoll. Auf Nachfrage erhält der Faktenfinder die Datengrundlage. Auf Söders Aussage beruht auf einem Screenshot aus einem Fokusartikel, wie eine Bilderrückwärtssuche zeigt. Die Berechnung bezieht sich auf den Mindestlohn. Die Berufsgruppen, die Söder genannt hat, erhalten jedoch andere Gehälter. Die Rechnung ist aus Sicht von Experten nicht nachvollziehbar. Steinhaus hält die Berechnung als Grundlage für Söders Aussagen für grundsätzlich falsch und, Zitat, mindestens irreführend. Laut Beusen-Hogrefe sind gleich mehrere Aspekte nicht stimmig. Es sei beispielsweise aufgrund des Splitting-Vorteils nicht erkennbar, wie ein Paar mit zwei Kindern ein geringeres Nettoeinkommen haben könne als ein Single. Hinzu käme, dass zentrale Ansprüche weggelassen würden. Zitat, das Paar hat bei dem Einkommen Anspruch auf viel, viel mehr Sozialleistungen als das angegebene Kindergeld, die ihr allerdings komplett fehlen. Diese würden die Diskrepanz vermutlich nicht nur ausgleichen, sondern dazu führen, dass am Ende mehr übrig bleibt. Zitat Ende. Kerstin Burgmeier vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, vom IAB, hat dies mit ihren Kollegen für den Faktenfinder nachgerechnet und kommt zu dem Ergebnis. Zitat. Dieser Haushalt könnte auch mit Wohngeld und Kinderzuschlag nicht seinen Grundbedarf decken und bleibt somit bürgergeldberechtigt. Bei Inanspruchnahme von aufstockendem Bürgergeld würde dieser Haushalt vermutlich weitere 1.550 Euro monatlich erhalten. Selbst der Zitat Fokus weist in dem Artikel darauf hin, dass es viele weitere Vergünstigungen gebe, die sie, Zitat, in einer pauschalen Rechnung schwer abbilden können. Weiter heißt es, Zitat, Da das Bürgergeld das Existenzminimum abbilden soll, würde die Differenz zwischen Arbeitseinkommen und Bürgergeldanspruch durch eben ein reduziertes Bürgergeld ausgeglichen. Da das Arbeitseinkommen nicht voll angerechnet wird, bleibt die Familie am Ende sogar mehr, als wenn niemand dort arbeiten würde. Sowohl den Kontext als auch die Information lässt die CSU jedoch in der Mail an den Faktenfinder weg. In Rücksprache mit mehreren Experten hat der Faktenfinder das von Söder angebrachte Beispiel exemplarisch durchgerechnet. Die Berechnungen des fiktiven Beispiels bilden einen Durchschnitt ab. In realen Haushalten können andere Ergebnisse herauskommen. Denn, Zitat, häufig gibt es noch so viele ganz individuelle Faktoren, die die finanziellen Mittel einer Familie oder einer Bedarfsgemeinschaft bestimmen, dass man das nie richtig darstellen kann. Wie die Bundesagentur für Arbeit dem Faktenfinder schreibt. Als Ausgangslage zur Ermittlung des Gehalts dienen die vom CSU genannten Berufe Bürokaufmann, Busfahrer, Bäcker und medizinischer Fachangestellter. Die Durchschnittsgehälter der Berufe liegen laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit brutto monatlich bei 3.134 Euro. Netto entsprechen das für die angegebene Konstellation bei einem Alleinverdienen einer vierköpfigen Familie etwa 2.416 Euro. Beim Bürokaufmann sind das 3.627 Euro brutto, Busfahrer 3.289, Bäcker 2.721, medizinischer Fachangestellter 2.899. Pro Kind erhält die Familie 250 Euro Kindergeld, sodass sie auf ein Einnahmen in Höhe von 2.916 Euro netto kommt. Mit diesem Familieneinkommen hat die Familie Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen. Laut dem IFO-Institut liegt eine mittlere Miethöhe mit Mietstufe 3, wie zum Beispiel für Dresden, für vier Personen bei 870 Euro warm, ohne Heizkosten 730 Euro. Das errechnete Wohngeld liegt für diese Beispielfamilie bei 435 Euro, der Kinderzuschlag bei 399 Euro. Dadurch steigen die Einnahmen der Familie auf 3.750 Euro netto. Der durchschnittliche Anspruch im Jahr 2024 für eine Familie mit zwei Kindern, in der beide Eltern Bürgergeld beziehen, setzt sich wie folgt zusammen. Volljährige Partner erhalten je 506 Euro. Da Söder nicht angibt, wie alt die beiden Kinder sind, kann nur mit einem durchschnittlichen Wert für Kinder unter 18 Jahren gerechnet werden. Der liegt bei 397 Euro je Kind. Hinzu kommt je Kind ein Kindersofortzuschlag von 20 Euro. Das ergibt einen Anspruch auf Bürgergeld von 1.846 Euro. Das Kindergeld wird mit dem Bürgergeld verrechnet, weshalb es nicht an Bürgergeldbeziehende fließt. Hinzu kommt für diese Bedarfsgemeinschaft noch die Wohn- und Heizkosten, die vom Staat übernommen werden. Solange diese angemessen sind, liegen die Mietkosten über dem vom Arbeitsamt ausgewiesenen Richtwert, müssen die Kosten gesenkt werden. Was als angemessen gilt, hängt von der Region und dem örtlichen Mietspiegel ab. Laut der Bundesagentur für Arbeit lagen die tatsächlichen Kosten der Unterkunft insgesamt im aktuellen Monatsbericht vom Juli 2024 bei 881,52 €. Das Amt hat durchschnittlich 863 Euro anerkannt. Vier Personenhaushalte wohnen dabei im Schnitt in Wohnungen, die 68,5 Quadratmeter groß sind. Insgesamt käme die Beispielfamilie mit Berücksichtigung der durchschnittlichen Mietkosten des IFO-Instituts auf Einnahmen in Höhe von 2.716 Euro, wovon die Miete jedoch noch abgeht. Also die 881,52 €. Haushalte mit Alleinverdienern in den von Söder genannten Berufen haben demnach um die 1.000 Euro höheren Einnahmen, wenn sie die von ihnen zustehenden ergänzenden Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Werden diese nicht in Anspruch genommen, kann das finanziell erhebliche Unterschiede machen. So ergibt sich nach Abzug der Wohnkosten ein Unterschied von über 800 Euro. Ohne die Transferleistungen käme die Familie nach Zahlung der Miete nur auf 200 Euro mehr als Bürgergeldbeziehende. Ist die Miete höher als die errechneten Durchschnittsmiete, kann sich das natürlich auch auf verfügbare Einkommen auswirken. Allerdings würde das Wohngeld in diesem Fall auch steigen. Das bedeutet, Bürgergeldempfänger nach der Rechnung, die wir gerade gesehen haben, haben 1.846 Euro und Arbeitnehmer haben 2.880 Euro. Das ist eine Differenz von 1.034 Euro. Längst nicht alle, die berechtigt sind, nehmen diese Leistung in Anspruch. Bernd Fitzenberger, Direktor des IAB, schreibt dem Faktenfinder, Zitat, Laut empirischen Schätzungen ist bei der Grundsicherung nach SGB II Wohngeld und Kinderzuschlag von einer signifikanten Nicht-Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte auszugehen. Circa 35-58%. Dabei seien auch Ansprüche eingeschlossen, die nur sehr gering ausfallen oder nur temporär bestehen. Zitat: Allerdings beruhen diese Schätzungen auf Daten, die von den Bürgergeldreformen, dem Wohngeldgesetz, Wohngeld-Plus-Gesetz und dem zuletzt deutlich Anstieg der Empfängerzahlen beim Kinderzuschlag erhoben wurden, so Fitzenberger. Zu den Ursachen der Nicht-Inanspruchnahme gäbe es wenig Erkenntnisse. Befragungen würden darauf hindeuten, dass, Zitat, ein Bündel an unterschiedlichen Ursachen existiert, wie etwa administrative Aufwände, Hürden bei der Antragstellung oder Vorbehalte gegenüber dem Leistungssystem. Durch die Nicht-Inanspruchnahme von ergänzenden Bürgergeld- und Sozialleistungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag sowie vorhandenen Vermögen könne es laut IAB zu Konstellationen kommen, in denen Erwerbstätige weniger Geld zur Verfügung hätten. Zitat: Leider wissen viel zu wenige Arbeitnehmer von ihrem Anspruch auf ergänzende staatliche Zuschüsse und nehmen diese in Anspruch. Genau aus diesem Grund verfangen die Lügen darüber, dass sich Arbeit im Vergleich zu Bürgergeld nicht lohnen würde. Während sich Erwerbsarbeit in der Regel immer lohnt, ist diese bei Mehrarbeit nicht zwangsläufig der Fall, da die Ansprüche auf Transferleistungen geringer werden oder entfallen. Das IFO-Institut spricht von einer Niedrigeinkommensfalle, denn dadurch können die Anreize, ein höheres Bruttogehalt zu erzielen, geringer sein. Das IFW Kiel kommt in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass der Lohnabstand, also der Unterschied zwischen arbeitenden Haushalten und nicht arbeitenden Haushalten, für manche Szenarien trotz Sozialleistung sehr niedrig sei. Zitat: Es sind eben teilweise sehr, sehr niedrige Werte, die dabei rauskommen. Und das ist schon ein Problem, weil natürlich klar ist, in dem Moment, wo ich arbeiten gehe, verbrauche ich ja sehr viel Zeit, die ich eventuell für was anderes nutzen konnte. Und das kann für ein paar Euro mehr auf sich zu nehmen, ist natürlich auch nicht attraktiv. Diese Differenz könne als wenig empfunden werden, sagt auch Steinhaus von Sanktionsfrei. Zitat: Das Problem ist hier allerdings, dass Busfahrer und Arzthelfer zu schlecht bezahlt werden und ergänzende Sozialleistungen beantragen müssen. Nicht, dass die Sozialleistungen zu hoch sind. Ich denke, es wird immer wieder klar, wie lange es dauert, so eine Fehlinformation wie beispielsweise von der Fahne im Wind, dem Clown Markus Söder oder dem anderen Clown Jens Spahn bei Aussagen zum Bürgergeld richtig zu stellen. Denn diese Leute lügen. Das sind Lügen. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist ein zusammengeschustertes Szenario, das halt individuell geschaffen wird, um auf Stimmenfang zu gehen. Und davon lässt man sich nur einfangen, wenn man diesen Lügen glaubt. Also wer wirklich glaubt, dass das Bürgergeld zu hoch ist, der ist diesen Lügen verfallen, denn das Bürgergeld ist nicht zu hoch. Das Bürgergeld ist zu niedrig. Und was auch zu niedrig sind, ist der Lohn, den man bekommt, wenn man das Gefühl hat, dass das Bürgergeld zu hoch ist. Denn am Ende des Tages ist es für Berufstätige und Arbeitnehmer so: Wenn ein Arbeitnehmer sich darüber aufregt, dass das Bürgergeld zu hoch ist und ein besseres Gefühl hätte, wenn es niedriger ist, muss sich der Arbeitnehmer immer oder die Arbeitnehmerin immer fragen: Ist das etwas, was mir denn hilft? Ist das etwas, das mein Leben besser macht? Nein, ist es nicht. Denn du bekommst nicht mehr Geld, wenn andere weniger bekommen. Dein Leben ist immer noch knapp auf Schlitz geplant, von der Hand in den Mund. Nur weil andere weniger bekommen, ändert sich das nicht. Das heißt, die logische Schlussfolgerung dahinter ist nicht zu sagen, das Bürgergeld ist zu niedrig. Die logische Schlussfolgerung dahinter ist zu sagen, mein Lohn ist zu gering und ich würde mal gerne für mehr kämpfen. Das ist die logische Schlussfolgerung. Und sich nicht auf diesen Blödsinn einzulassen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das outzucallen, das machen wir ja auch. Das waren die Nachrichten.
So, you've got a business. But what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.